Ich hatte immer gedacht, deine Basis, deine erste berufliche Basis ist ein unglaubliches Alleinstellungsmerkmal für das, was wir so machen. Weil es kaum einer hat, ne? Diese Erfahrung in so einem OP, und ich habe mir das immer so vorgestellt, da geht es richtig hektisch los. Kommt einer rein, geht einer raus, man muss sich irgendwie abstimmen, Kommunikation muss stimmen. Wer ist eigentlich der Chef im Saal? Gibt es überhaupt einen Chef?
Das ist eine offene Frage, die immer jedes Mal neu geklärt wird. Vor allem, wer bestimmt die Musik?
Genau, und genau das passiert doch eigentlich in Organisationen auch.
Das ist total witzig. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass Führung oder man Führungsstile haben sollte, wie der Sound, den man gerade bringen muss, ne? Im letzten Podcast. Und je nach Operateur hattest du eine andere Musik im Saal. Ja, du konntest an der Musik schon erkennen, wer hier gerade das Sagen hat, ne? Und irgendwie ist es mit Führungskräften ja ähnlich. Ne? Jeder hat so seinen eigenen Sound, ne? Wie wir das letzte Mal schon gesagt haben. Im OP wird Charakter offenbarer. Du kannst nicht so viel verstecken, weil der Druck manchmal so hoch ist und die Hektik. Ja. Und da kann man nicht dreimal überlegen, wie sage ich gerade was. Du erlebst die Leute extrem roh und authentisch.
Ja.
Da kann man sich kaum verbiegen.
Ja, und ich denke, dass dem zuzuhören, glaube ich, ist ein wahnsinniger Wert allein.
Ja, du hast auch echt heftige Fragen gestellt, meine Güte.
Hier kommt eine Folge von Butter bei die Fische, der Führungskräfte-Talk mit Jenny und Ferdinand.
Ich habe heute so gedacht, eigentlich ist das ja wie so ein Peer-Coaching.
Inwiefern?
Naja, wir unterhalten uns und währenddessen habe ich neue Erkenntnisse auch, die mir helfen, eine bessere Führungskraft zu sein tatsächlich. Also ich finde, dass wir kommen Sachen von der Unbewussten auf die bewusste Ebene. Das ist ja so der Sinn von Coaching auch. Und das kommt so aus dem Gespräch. Und das ist ganz cool. Ich lerne total viel durch unser Gespräch.
Das tue ich auch alleine dadurch, dass ich gar nicht gezwungen bin, aber dadurch, dass ich darüber spreche. Wenn man sich selber schon mal erstmal selber reden hört und denkt, stimmt das so, was du da gerade sagst? Ich meine, mein allergrößtes Beispiel, aber da bin ich auch sehr, sehr beeinflusst, ist meine Tochter, die, ich glaube, jeden Abend mit sich selber die Sachen bespricht. Und die sitzt dann da, also die hat auch kein Problem, wenn ich reinkomme. Er sagt, geh mal kurz raus, ich bin noch nicht fertig. Die hat das früher mit Barbies gemacht. Ne? Also ihre Barbies auf den Fußboden gelegt und dann die Gruppen und die Sachen durchgesprochen. Alleine das ist schon echt viel wert. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Coaching ist natürlich, wenn man sich diese Tools aneignet, schon sehr, sehr gut. Aber alleine das darüber zu sprechen, ist
total
wahnsinnig viel wert.
Ja, mein Sohn macht sowas Ähnliches, wenn er wütend ist oder irgendwann ist ihm mal so von der obersten Treppenstufe bis in den Keller so sein gebautes Lego runtergefallen und so in alle Einzelteile wieder. Und er hat dann auch gesagt, ich bin so wütend, jetzt muss ich alles nochmal machen. Und das will ich gar nicht. Das war so anstrengend. Und jetzt, also er hat es so verbalisiert. Und ich glaube, Dinge zu verbalisieren, das hilft ungemein, weil in dem Sprechen Dinge einfach sich entwickeln. Also das ist so ein Denk-Fühl-Sprechprozess. Und das nehme ich im Coaching voll oft wahr auch, wenn ich so Ein-Stunden-Sessions habe zum Beispiel, nur so eine Stunde. Und die erste halbe Stunde der Coach einfach nur spricht, ne? Führungskraft. Und dann sagt die nach einer halben Stunde häufig, oder die Person, ja Jenny, jetzt habe ich dich eine halbe Stunde zugelabert, aber eigentlich wollten wir Coaching machen. Ja, aber in dann diese eine Frage zu stellen oder diese eine Beobachtung über diese halbe Stunde dann zu teilen mit dem Coach und die sagen dann, ja stimmt. Und danach, die Viertelstunde, die danach kommt oder 20 Minuten, ist so effektiv. Und die Leute wundern sich immer, was im Reden alles kommt.
Ja.
Und ich finde, das ist ein großer Bestandteil, das Zuhören vom Coaching. Weil letztendlich, manchmal denke ich so, ja okay, jetzt hast du es ja selber gemacht. Ne? Was machen wir das nächste Mal?
Ja, weil diese eine Frage, die man irgendwann nach 10 Minuten oder einer halben Stunde stellt, die führt wahrscheinlich dazu, dass die Person jetzt zum ersten Mal eine neue Abbiegung nimmt.
Ja.
Und woanders lang geht, okay, hier war ich noch nicht und da kann ich mal drüber nachdenken. Definitiv.
Ja, also zum Thema Selbstcoaching oder Peer-Coaching. Ich bin es gewohnt eigentlich seit, so ein bisschen wie deine Tochter, seit Teenie-Zeit an, dass ich mich regelmäßig reflektiere. Also auch angefangen mit dem Tagebuch. Ne? Und dann auch im professionellen Bereich. Meine Führungstätigkeit, Fähigkeit regelmäßig zu reflektieren, auch wie stehe ich von der Work-Life-Balance, sogenannte, die es ja auch nicht gibt irgendwie, da, oder wie stehe ich emotional da, gesundheitlich, ein bisschen auf sich zu achten, achtsam zu sein, aber auch wirklich sich zu hinterfragen, wie performe ich gerade. Und das habe ich schon regelmäßig gemacht und habe sozusagen dann auch mit der Zeit erlebt, dass es aber gar nicht so selbstverständlich ist. Also eine Person, das war so ein Young Professional, die ich gecoacht habe, die hat dann gesagt, ey Jenny, das habe ich noch nie gemacht, aber es ist ja voll gut, einmal die Woche sich kurz hinzusetzen und so ein paar Fragen durchzugehen für sich. Und das bringt mich so weiter. Und ich habe jetzt mal gelesen, dass die stärkste Kompetenz oder Führungskompetenz in der nächsten Zeit oder in der nächsten Ära der Leadership-Kultur, die so gebraucht wird, dass es die Fähigkeit ist, sich selbst weiterzuentwickeln und selber zu wissen, was man als nächstes braucht und selber herauszufinden, wie man das bekommen kann, was man braucht als Führungskraft. Und das ist natürlich eine gewisse Selbstcoaching-Kompetenz. Ne? Und ich denke, Peer-Coaching wird auch wichtiger werden, also wirklich mit Kollegen den Austausch zu haben, der einen auch weiterbringt. Und ich glaube, Das ist auch für eine Unternehmenskultur
so. Also ich habe das nie so gemacht. Das war nie. Also ich fand mich immer sehr, sehr wohl in Dingen, die rasant weitergehen. Von daher habe ich das nie so gemacht. Ich habe das erst jetzt durch diesen neuen Lebensschritt, der auch anders erzwungen wurde fast von mir, weil ich die Kinder sehen wollte, weil ich nicht mehr immer die ganze Woche weg sein wollte. Und habe dann erst gesehen, wie wertvoll das ist, 2-3 Mal in der Woche einfach da reinzugucken in die Dinge. Aber sich selber mal die Frage zu stellen, ist das, was ich gerade mache, wirklich zielführend? Und ich glaube, deswegen glaube ich, das ist hundertprozentig, was du gesagt hast. Sich selber zu überprüfen, damit man das machen kann, was man will und das eben nicht macht, was man nicht.
Ja, mir geht es ähnlich. Also ich habe es immer geliebt, einen extrem hohen Pace zu haben und wirklich auch viel Veränderung. Ich weiß noch, als ich meine erste Führungsrolle so angenommen habe, da meinte mein Vorgesetzter in einem der ersten Gespräche, Jenny, ich bin echt irgendwie froh, dass du da bist, du wirst es rocken. Ich hoffe, dir wird hier nicht langweilig. Und ich habe das gar nicht verstanden. Also er hat schon was gesehen, was ich noch gar nicht so gesehen habe. Und ich so, nein, das wird richtig cool und so. Aber die Zeit kam und da habe ich angefangen, ganz ehrlich, so ganz platt, ne? Es gibt so Kalender auch so, also jetzt nicht so wahnsinnig Mindfulness-Kalender, aber so diese Planer, die irgendwie diese Tagesübersicht bieten und dann irgendwie quartalsweise, wochenweise, monatsweise, welche Periode auch immer, so ganz coole Fragen haben. Und ich habe mir über 3 Jahre den gleichen gekauft, der immer auch am Anfang so eine Art Navigation drin hatte und zwischendurch auch so Blätter, wo du einfach drüber gestolpert bist, hey, guck da noch mal rein. Bist du wirklich da, wo du sein möchtest? Und das hat mich trainiert, nicht einfach nur das von außen anzunehmen als richtungsweisend. Ne? Wenn jemand gesagt hat, irgendwie, hey Jenny, mach doch jetzt mal das, dann hätte ich gesagt, ja, habe ich da Bock drauf? Ja, mache ich. Ne, hätte mich total verzettelt. Das war eine Zeit lang auch so. Ich habe alles gemacht, wirklich alles. Aber das hat mir geholfen, wirklich zu gucken, was will ich eigentlich und wie navigiere ich eigentlich selber? Und ich glaube, ohne dieses regelmäßige Reingucken und auch wirklich Leute, mit denen ich das teilen kann, und ich war auch sehr froh, mein Vorgesetzter war da immer sehr offen auch, ne? Da wäre ich jetzt gar nicht so weiter gekommen, weil mir der Fokus gefehlt hätte. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen kämpfen um den Fokus. Und Fokus heißt ja auch, man blendet was anderes aus. Ja? Also wenn ich mir jetzt so eine Kamera vorstelle und ich nehme wirklich so ein Porträtobjektiv, was so irgendwie die Tiefenschärfe alles wegblendet, was nicht dazugehört, dann heißt es ja, ich muss Nein sagen, sonst habe ich keinen Fokus.
Ja. Ich mag diesen Vergleich mit der Kamera natürlich. Ne?
Ja, klar. Mensch.
Nee, das stimmt schon. Das ist glaube ich, der Trick und deswegen auch die Geschichte meiner Tochter irgendwie. Deswegen finde ich es so wahnsinnig faszinierend, wenn sie die Sachen durchspricht und dann wahrscheinlich in ihrem Kopf sagt, ach, das war, hat mich nur geärgert, kann ich wegpacken. Die sortiert dann im Grunde genommen ihren Tag anders und neu.
Das ist wahnsinnig cool.
Und das ist, glaube ich, das, was wir irgendwie machen sollten. Gar nicht um irgendwie so. Ich fand Coaching früher immer leicht albern. Also ich fand es, das war so für mich.
Kann es auch sein.
So ein bisschen in der Psycho-Ecke und damals wusste ich auch noch nicht, dass die zwei Sachen wirklich völlig zu unterscheiden sind und man als Coach niemals, was auch immer. Deswegen will ich das und muss ich das für mich heute auch irgendwie sehr pragmatisch nehmen und sagen, Mensch, da ist einfach irgendwas, guckst du rein, merkst du dieses Tool und wir sagen ja bei uns auch immer, das stimmt auch, dass wir die Sachen selber nutzen. Also das... Mhm. Ich weiß ja gar nicht alles, aber ich nutze genau dieselben Tools und genau dieselben Tricks, kann man sagen, um mal kurz zu sehen, bin ich denn irgendwie für mich selber gut unterwegs und kann ich das für mich erreichen oder auch nicht.
Ja, absolut.
Und hat man dieselben Tiefen. Ne?
Das, diese Selbstnavigation, ne? Da dieses Buch, das hole ich immer wieder raus, halbe Jahr, einmal im Jahr und ich mache das komplett nochmal neu für mich. Ich meine, man kann das ja selber machen. Man muss ja nicht immer auch einen Coach dafür haben oder einen Workshop oder so, sondern wenn man einmal weiß, so geht es, dann mache ich das auch selber.
Weil hast du denn aufgrund dieser Dinge, die du für dich erfahren hast, mit dir selber mal eine krasse Entscheidung plötzlich anders getroffen, wo du gesagt hast, ich laufe falsch, gehe anders?
Ja.
Welche?
Ich glaube auch die Entscheidung, aus dem Arztberuf auszusteigen. Da habe ich so gemerkt, in mir schlagen zwei Herzen in der Brust. Und zwar war mir immer klar, ich bin so ein bisschen so ein Natural Leader, ja. Also es fing irgendwie im Kindergarten an, ne? Dass sich immer irgendwie irgendwas organisiert und dass Kinder auf mich gehört haben und whatever. Redelsführer war und so. Und natürlich im Arztberuf ist es ein bisschen schwieriger. Du kannst halt Chefarzt werden, aber auch heutzutage sind Krankenhäuser so aufgestellt, so wie so eine Behörde, dass du eigentlich wenig gestaltest. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Und auch die Kultur in Krankenhäusern. Und ich habe so für mich überlegt, okay, ich gehe entweder wirklich komplett aus diesem Beruf raus oder ich gehe zum Beispiel nochmal in die Forschung und strebe eine Habilitation an und kann irgendwann eine Arbeitsgruppe leiten oder so. Ein Wissenschaftler steckt schon auch in mir. Und dann habe ich einfach geguckt, was passiert jetzt. Ne? Dann bin ich mit meinem zweiten Kind schwanger geworden. Das war eine gute Zeit der Reflexion. Das ist so der Vorteil als Frau manchmal. Aber inzwischen können Männer halt auch diese Elternzeit nehmen. Das finde ich gut, weil du kommst echt mal zur Ruhe. Du bist zu Hause und du überlegst wirklich, was will ich eigentlich? Und ich glaube, das war wichtig. Und ich glaube, das habe ich immer wieder gehört, dass gerade nach einem Urlaub, nach einer Auszeit, dann, wenn man sich wirklich darauf besinnt, also die Ruhe hat und den Neues so auscancelt sozusagen, dass man dann wieder klar sehen kann, ne? Durch eine Linse über den Fotoapparat. Und dann kam mir eigentlich die Klarheit, so nee, also ich möchte eigentlich führen. Ich möchte wirklich gestalten als Führungskraft und möchte da eine Rolle anstreben. Und dann kam das auf mich zu. Und dann habe ich auch ehrlich gesagt nicht lange überlegt, weil ich den Kontext schon kannte und weil ich dort auch ehrenamtlich schon mich eingebracht habe und das sozusagen ein fließender Übergang für mich war. Und die Aufgabe unfassbar spannend war. Also als das an mich getragen wurde, dachte ich, was soll ich machen? Also es waren für mich schon große Schuhe, weil ich auch keine Erfahrung hatte da drin. Und das war wirklich eine krasse Entscheidung, zu sagen, aus dem Arztberuf raus, nur noch ein Drittel vom Gehalt zu haben zum Beispiel. Das ist im Non-Profit, nicht so wie im Arztberuf.
Ja. Über all diese einschneidenden Erfahrungen hast du für dich selber getroffen. Im Endeffekt natürlich nie losgelöst von allem, aber auch durch diese, nennen wir es mal Selbstcoaching.
Ja, also, aber das ist auch ein bisschen mein Typus. Ich reflektiere total für mich selber. Ich fand das ganz gut, als ich meine Kündigung eingereicht habe bei meinem Chef damals im Krankenhaus. Hat er gesagt, ja, und was machen Sie denn jetzt? Ich so, ja, ich möchte aufhören, als Ärztin zu arbeiten. Und ich erstmal erklären einen alle als verrückt, weil für viele ist das so das Life-Goal, ne? Medizin zu studieren, da irgendwie ranzukommen. Und dann als mit einem weißen Kittel und einem Stethoskop und einem Hals so durch die Gegend. Du bist schon, ist schon ein schönes Gefühl, wenn man nachts auf den Ward kommt oder auf eine Station und alle haben auf dich gewartet und so froh, dass du da bist. Ne? Also es ist schon ein gewisser Status.
Wir beide kennen ja auch noch die Schwarzwaldklinik, oder nicht?
Nein, ich habe so Mist nicht geguckt.
Ich auch nicht, aber also schon ab und zu, aber das war schon so das Größte der Gefühle, wenn man, ich als Nicht-Arzt kann das, glaube ich, sagen, also man hat schon gesagt, auch mit Arzt ist auch kein schlechter Beruf.
Nee, das, man verbindet, also ja, man, das ist schon, ja, genau, das ist schon ein Status auch irgendwo, ne? Aber der Chef, als ich meine Kündigung, die habe ich persönlich, ne, habe einen Termin mitgemacht, und dachte, das ist anständiger. Und dann hat er gesagt, hat sich angehört, was ich machen werde, in der Kirche irgendwie Management zu machen. Und er hat gesagt, das finde ich voll gut. Meine Frau hat auch so einen Weg eingeschlagen. Und dann hat er was gesagt, das fand ich total cool. Er hat gesagt, wissen Sie was, probieren Sie das mal aus, das ist richtig gut. Und wenn das nicht klappt, kommen Sie wieder zurück, die Türen sind weit, weit offen.
Ja.
Sie können das doch ausprobieren. Und da dachte ich, wow, also was für eine Haltung. Und das habe ich mir behalten. Und das war auch ein Moment, den ich einmal für mich persönlich und als Führungskraft mitgenommen habe. Erstens, manchmal kann man als Führungskraft in einem ganz kleinen Moment viel mehr prägen, viel mehr den Lauf und die Haltung und das Mindset von jemand anders erweitern und prägen, als man sich vorstellen kann. Weil dieses Mindset, ich kann das doch mal ausprobieren. Ich kann doch mal gucken, was passiert, auch wenn ich eine Entscheidung treffe für mein Leben. Das habe ich voll behalten, von diesem einen Moment, ja, wo mein Chef mir das gesagt hat. Und das Zweite ist echt, diese Offenheit zu haben, auch Leute zu unterstützen, auch wenn es vielleicht einen erst selber nicht dient, sondern wirklich den Fokus, ja, den anderen Menschen im Fokus zu haben. Und deswegen habe ich manchmal auch echt mutige Entscheidungen getroffen in meinem Leben, weil ich einfach dachte, ich kann auch wieder zurückgehen. Ich mache mein eigenes Proof of Concept und wenn das nicht funktioniert, dann kann man das meiste noch irgendwie ändern. Ne?
Ja, das stimmt. Nee, das ist fast, da diese Momente, die man dann als Reaktion bekommt, sind da, glaube ich, das ist nicht nur dieser Moment, sondern die Persönlichkeit, die da sitzt, hat jahrelang an der eigenen Persönlichkeit irgendwie so gearbeitet, dass sie in diesem Moment eben dann so reagieren kann und wird.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der Unterschied.
Ja.
Den das die eine echt zur anderen Person macht, ja. Ja, cool. Das
war echt ein starker Moment.
Vermisst du irgendwas von deinem Ärztejahren?
Ja, manchmal denke ich so, oh, ich würde mal wieder so gerne eine schwierige Beatmung einstellen zum Beispiel. Oder mal wieder intubieren. Ich meine, ich war auch in so einem Bereich, wir haben sehr komplexe OPs gemacht, wo einen ganzen Tag irgendwie Lungen-OPs, wo du wirklich busy warst. Keine Sekunde Pause, musste ständig an den übernächsten Schritt denken. Und das habe ich geliebt. Also wirklich 1000 Parameter im Blick zu haben und so. Aber jetzt, wenn ich Unternehmen begleite, es ist ähnlich. Also es ist halt, du hast eine andere Komplexität. Ich bin froh, dass ich das nachts nicht mache. Ich bin froh, dass die Entscheidungen, die ich treffe, eine viel größere Latenz haben, auch wenn das manche im Top-Management nicht so wahrnehmen, aber die haben unfassbar viel Zeit zum Entscheiden, selbst wenn es nur in der nächsten Stunde ist und nicht so, ne, du musst jetzt was machen. Das genieße ich und dass die Leute nicht sterben können. Das genieße ich auch. Das ist so brutal, aber es ist einfach, wenn dir jemand unter den Händen wegstirbt, das ist nicht schön.
Ja, nee, das glaube ich. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass man auch hier und da mal jemanden beatmen muss. vielleicht sogar hier und da intubieren und damit er mal wieder das macht, wofür er eigentlich da ist.
Manche muss
ich glaube, das sind so. Ich kann mir vorstellen, dass da so viele Parallelen sind aus so einem OP-Saal gegenüber so einem Unternehmen, weil wir ja auch mit Unternehmen sprechen, die überhaupt gar nicht mehr, weißt du, wo du der gesamte Organismus, sag mal, oder die gesamte Organisation so desolat ist, dass die KPIs gar nicht mehr so oder die Lebenszeichen gar nicht mehr so aktiv sind. Ich glaube schon, dass da ein guter Vergleich zu ziehen wäre und dass man hier und da reingeht und zu sagen, wir müssen ein paar Sachen mal wieder neu einstellen. Und plötzlich funktioniert der Organismus wieder oder die Organisation.
Absolut. Ich meine, wenn du auf Intensivstation kommst und den klassischen Schwerkranken hast, der da 1000 Monitore hat, 1000 Schläuche, 1000 Perfusoren, und wenn du auf die falschen Parameter guckst, kannst du verpassen, was wirklich das Problem ist. Und ich glaube, das ist genau das mit KPIs. Ne? KPIs wandeln sich ja auch oder müssen sich wandeln, weil gewisse Dinge sich wandeln. Und ich habe letztens mit einem gesprochen, die hatten eine große Umstrukturierung in der Organisation und haben hinterher den Kulturwandel angestoßen, was ich nicht befürworte, sagen wir es mal so, es geht besser. Weil ich finde, wenn man den Kulturwandel mit der Organisation oder mit der Umstrukturierung verbindet, hat man mehr Erfolg am Ende und nimmt die Leute mehr mit durch diese harte Veränderung. Und hinterher wurden immer noch ein paar Sachen angepasst. Ne? Es kleckert manchmal so hinterher, da merkt man, irgendwas funktioniert nicht und dann müssen wir doch mal Teams zusammenlegen oder einen Bereich shiften. Und ich habe gefragt, was ist euer Parameter oder woran macht ihr fest, dass ihr nochmal irgendwo die Organisationsstruktur anpasst oder anfasst? Was bewegt euch dazu?
Ja.
Weil ich einfach dann auch teilweise mitkriege, dass das dass die Führungskräfte oder auch Mitarbeiter gar nicht mitkommen und denken, wir haben doch jetzt alles verändert und warum jetzt schon wieder? Ne? Und hat er gesagt, ja, man sieht es hinterher an den Ergebnissen, da muss man irgendwas verändern, also an den Zahlen. Und das war eine rein quantitative Beurteilung aufgrund von KPIs, die vorhanden waren. Und habe dann gefragt, was für eine qualitative oder welche qualitativen Indikatoren habt ihr denn, um zu beurteilen zu können, hier müssen wir nochmal was verändern und ihr könnt das als Prozess und nicht einfach als einen Schalter, ne, ja, wo Leute nicht mitkommen, machen und ja, Schulterzucken. Ne? Und ich denke einfach, man braucht quantitative KPIs, aber was sind die qualitativen? Und da habe ich aus der Klinik mitbekommen oder mitgekriegt, und das haben die uns im Notarztkurs gemacht. Wenn du in einen Raum reinkommst und deine erste Reaktion, und du siehst den Patienten, deine erste Reaktion ist OMG, dann hast du immer recht. Egal, was die Parameter sagen. Und wirklich aufs innere Gefühl zu hören, und das klingt so subtil und auch so unplausibel irgendwie. Ich weiß nicht, hast du das Buch Blink gelesen? Nee. Ich glaube, das ist Malcolm Gladwell oder Adam Grant. Weiß nicht, Blink. Und da geht es um das Bauchgefühl. Und das musst du als Arzt entwickeln. Und ich glaube, dieses Feeling, das habe ich echt gelernt. Wenn ich zum Beispiel ein Team von Führungskräften vor mir habe, nehme ich ganz viele Vibes wahr, die so intangible sind, ne? Die so dieses ungreifbar sind, was irgendwie alle irgendwie ein bisschen wahrnehmen und was letztendlich dann die informelle Organisation ausmacht. Und die ist ja sozusagen fast eine größere Steuerkraft als die formale. Ne?
Definitiv. Ich habe noch eine Frage an dich, weil mich das auf brennend interessiert. Du hast vorhin gesagt, Peer-Coaching. Das ist ja so ein bisschen, da sind wir auf dem Weg eines Teams, was selber führt, wo die Nummer eins im Raum fast schon gar nicht mehr anwesend sein muss, aber das Team führt sich selber. Wie passiert sowas im Operationssaal? Gibt es das?
Wenn Rumbrüllen zum Peer-Coaching dazu zählt, dann gibt es das öfter, tatsächlich immer noch. ehrlich gesagt, innerhalb des der Arbeitsgruppe ja schon. Aber im Operationssaal, also ich hatte mal einen Coaching-Moment. Zwei Coaching-Momente. Das eine war, das war eine krasse Operation. Eine Lunge. Und die haben gesagt, ja, Frau Kutschka, haben Sie das gemacht? So übers Tuch, ne? Ich so, ja, natürlich habe ich das gemacht, weil das macht man in der Situation. Ich war ein bisschen snappy dann auch. Und dann haben die gesagt, das ist gar kein Angriff, ob Sie es gemacht haben oder nicht, sondern wir checken das doppelt ab, weil hier geht es jetzt um viel. Und dann dachte ich so, okay, ne, das war so ein Peer-Coaching-Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das geht jetzt nicht gegen meine Kompetenz oder Expertise, sondern es geht darum, dass wir hier Hand in Hand diese Operation durchführen. Das war so, dass man nicht alles, also im OP werden manche Sachen doppelt und dreifach gesagt, damit man wirklich safe ist. Ist auch gut, weil ne, das können schlimme Sachen passieren. Und dass es aber nicht darum geht, dass man es nicht kann, sondern dass es um die Kollaboration geht. Der zweite, es war auch, naja, es gibt so arrogante Chirurgen natürlich, ne? Es gibt diese typischen Chirurgen, die sich jeder vorstellt, die gibt es, ja. Und der hat dann irgendwann mal gesagt, ey Jenny, du redest mit mir immer so, als wenn ich dumm wäre. Und er hat das aber total nett und wertschätzend gemeint. Und es war ein Feedback, was ich mitgenommen habe. Ich glaube, auch in dem schlimmsten Feedback, ne, kann man einfach mal kurz gucken, was ist da drin. Aber ich habe echt dann auch meinen Ton überprüft und habe das für mich genommen, weil ich möchte nicht, dass andere Leute sich in meiner Gegenwart kleiner fühlen, als sie sind. Im Gegenteil, ich möchte, dass Leute in meinem Umfeld, mit denen ich zusammenarbeite, das habe ich mir mal gesagt, ich möchte, dass Leute sich immer 10 Zentimeter größer fühlen, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, mit mir reden, als sie, ne, als sie sind. und das war ein Peer-Coaching-Moment, ein kleiner. Ne? Ich glaube, Peer-Coaching ist auch nicht in dem Sinne, man setzt sich jetzt irgendwie einmal die Woche eine Stunde hin und dann ja, stellt man sich die Fragen und hat vielleicht so einen Pity-Club oder so. Ne? Sondern man gibt sich gegenseitig die Erlaubnis, einen Reality-Check zu geben oder im operativen Tagesgeschäft eine Situation ist oder so. Ich glaube, das kann einfließen.
Aber das ist doch genau, deswegen diesen Punkt finde ich wahnsinnig interessant. Wenn das im Operationssaal gang und gäbe ist, also wie die Reaktion war, dass man Sachen 2 oder 3-mal einfach sagt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Lernpunkt in einem Leadership-Team, dass die Teilnehmer sich gegenseitig nochmal bestätigen, hast du das so verstanden? Ist das das, was wir gerne machen wollen? Also ich finde das wahnsinnig wertvoll. Einfach zu sagen, lass uns das doch genau so machen. Damit es eben nicht schief geht. Und es geht gegen keinen. Ne? Es geht gegen keinen, gegen dessen Erfahrung oder wie auch immer.
Ja, man kann das schnell persönlich nehmen. Also ich denke auch manchmal, hey, du musst mir Sachen einmal sagen, das reicht. Ne? Einmal reicht. Weil alles andere nervt mich dann schon. Ne? Und da muss ich mich aber auch zurückholen und sagen, nein, das ist wichtig, dass wir ne, klar sind miteinander. Und man setzt halt Kommunikation voraus so ein bisschen. Ne? Es gibt diesen Spruch, den liebe ich. Das Problem an Kommunikation ist die Illusion, dass sie geschehen ist. Ne? Hm.
Bist du ein Alpha-Tier?
Was stellst du eigentlich heute für Fragen? klares Ja. Aber ich glaube, ich habe auch noch, ein Teil von mir läuft auch gerne im Windschatten eines anderen. Ich bin auch unfassbar gerne ein Supporter, wenn ich den Platz habe, wenn ich meine Spielwiese habe. Und ich brauche es auch, meine eigene Vision entwickeln zu können und umzusetzen. Und dann muss man sich immer fragen, hat meine Vision Platz in der Vision des anderen? Ne? Wenn du zum Beispiel in einem Unternehmen bist und du hast eine Vision für dich, einen Bereich zu bauen, du hast dein, was weiß ich, Marketingbereich und du hast eine Vision, wie das aussehen kann für dieses Unternehmen. Und wenn das Platz in der großen Vision hat, also dann kann ich mir sowas auch vorstellen. Aber wenn es keinen Platz hat, dann würde ich sozusagen immer das Weite suchen, muss ich sagen. Hm. Das ist so vielleicht die Kombi. Ich bin ein halbes Alpha-Tier.
Alpha-Tiere für mich sind ja Personen, die an bestimmten Momenten sich von der Sachlage entfernen und dann auf die Machtebene gehen und dann so einen leichten Missbrauch von Macht kann man sich nicht erwehren, dass man den Eindruck bekommt teilweise. Also es ist noch vorsichtig ausgedrückt, es gibt schon Leute, die sind sehr, sehr alpha-tierisch.
Ja. Okay, das ist natürlich gut, wenn wir das definieren erstmal. Nicht, dass ich jetzt hier sage, ich bin Alpha-Tier und die unterschiedlichen Leute sehen wir jetzt unterschiedlich. Das ist natürlich sehr hilfreich. Also meine Definition von Alpha-Tier kommt vielleicht aus dem Biologischen. Beim Bio-LK, ja. Verhaltensbiologie musste ich da natürlich auch abdecken. Und ein Alpha-Tier gibt sozusagen Richtung an in einem Rudel und ist sozusagen der Versorger und Beschützer von einem Rudel. Das ist erstmal ein Alpha-Tier. Und natürlich, diese Position muss verteidigt werden. Aber da geht es gar nicht, glaube ich, dann, also in der Biologie nicht um Ego, sondern tatsächlich um Wettbewerb. Wer kann es besser? Das ist ja so natürliche Selektion. Der stärkste Rudelführer, der bringt auch das stärkste Rudel hervor. Und so sehe ich das vielleicht so ein bisschen. Ne? Also ich möchte jemand sein, wo Menschen der Teams baut, wo Menschen ihren Platz finden und stark werden und groß werden. Und wo sie das finden, wo sie einen Rahmen finden, wo sie wachsen können. Und ich glaube, so sehe ich Alpha-Tier, ehrlich gesagt.
So macht es Sinn, ja.
Gar nicht so um Macht oder so.
Nee, es hat dann was...
Das prallt ein bisschen an mir ab auch. Das ist mir richtig egal. Also wenn jemand Machtposition ausspielt und auch über Rollen geht, dann verliert die Person... Ich verliere den Respekt so ein bisschen, muss ich sagen. Weil ich denke so, was soll das denn jetzt? Und ich steige aus dem Wettbewerb auch aus. Weil ich denke, das gebe ich mir nicht.
Das ist so, kann ich das 100% unterschreiben, was ich bisher so erfahren habe. Das ist so der Begriff des Matriarchalischen oder Patriarchalischen, wo jemand sich einfach um die anderen kümmert und einen guten Raum für die Entwicklung aller findet und herstellt in irgendeiner Form. Ja. Nee, dann macht es Sinn. Nach der Beschreibung, die ich geliefert habe, würde ich sagen, das bist du nicht.
Naja, das hätte ich jetzt auch nicht unterschrieben. Gut, dass du da nochmal die Kuh vom Eis geholt hast. Und jetzt hätten die Leute von
die Jenny eigentlich. Aber ich mag dein Bild, weil das für mich auch gilt, wenn du sagst, alle sollen so 10% vor mir sein in dem Raum. Es gibt ja diesen wunderschönen Satz, bist du der Schlauste im Raum, bist du im falschen Raum. Und wenn man für sich entscheidet, dass man unter Leuten arbeitet, wo man den Eindruck hat, die sind für mich aus meiner Perspektive alle so ein Stückchen voraus und von denen kann ich lernen. Mhm. Das ist eine wahnsinnig attraktive Grundeinstellung, finde ich. Da kann ja jeder dieselbe Einstellung haben, im selben Raum. Ne? Wenn jeder mit dem großen... Meine erste Führungsposition, die ich bekommen habe als Manager 1999, da hat mir mein... Das ist für Ewigkeiten, ja.
Das klingt so wie aus
einer Ära. Hat mir mein Vorgesetzter auch gesagt, sehr, sehr cooler Vorgesetzter, also ich hatte eigentlich fast nur gute. Der hat gesagt, gestatte dir selber, dass jeder, der auch auf der Straße wohnt und kein Haus hat, irgendetwas kann, was du nicht kannst. Mhm. Und dann respektiere das. Geh immer mit der Einstellung auf die Leute zu, da gibt es etwas, was der kann, was ich nicht kann. Und mit diesem Respekt sollte man eigentlich... Und deswegen mag ich, was du gesagt hast. Die haben alle, die sind mir alle ein Stück voraus und ich gucke mir das an und bin dann, obwohl ich für mich selber gerne diese Alpha-Rolle übernehmen möchte, respektiere ich die alle.
Ja, vor allem, wenn man größer bauen möchte, als man selber kann. Ne? Ich habe so einen ganz bunten operativen Bereich geführt da waren Musiker drin, da waren auch Videografen und Tontechniker und also IT-Spezialisten. Also ich habe so einen breiten Bereich geführt und ich musste das Beste aus denen rausholen, obwohl ich fachlich nie denen hätte das Wasser reichen können. Und das hat mich trainiert, einfach sozusagen, dass ich Leuten helfe, besser zu sein als ich. Und obwohl ich die Expertise nicht habe. Und dann kannst du nur führen. Ja. Natürlich, man hat ein Bild. Man geht auch mal in die Details und so. Und man muss ein bisschen schon wissen, was man da tut. So, völlig klar. Aber ich konnte gar nicht anders. Weil ich teilweise deren Kram gar nicht kannte. Und dachte, ja, du musst das machen. Aber ich will dich herausfordern, die beste Version deiner selbst zu sein. Und ich habe auch immer gesagt, das habe ich durchgezogen. Wenn ich Teamleitungsrollen besetzt habe, habe ich die besetzt nicht mit den Leuten, die beste Fachkenntnis hatten, sondern die am meisten die Kultur verkörpert haben, die beste Führungsqualität hatten und die aligned mit der Vision waren. Das waren die drei und die mit mir gut in der Chemie waren. Das ist natürlich auch ein Punkt. Und das waren die vier Punkte, wo ich gesagt habe, das sind die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und nicht die Fachkenntnis. So.
Wenn du sagst, mit mir gut in der Chemie, hat das ja auch mit Werteübereinstimmung zu tun, oder?
Ja, aber auch mit Charakter ein bisschen und Persönlichkeit. Ja. Es gibt so Persönlichkeiten, da kann ich mich drauf einstellen, aber es ist gegenseitig dann so anstrengend, dass man sagt, Mensch, vielleicht passt was anderes besser.
Ja, wenn schon der Humor nicht so ganz passt. Ne?
Ja, wenn man Witze macht und der andere
der andere ist einfach nur beleidigt irgendwie, dann funktioniert es schon nicht
aber
so gut.
Aber wir schweifen ein bisschen ab.
Nee, wir waren eigentlich gut im Thema. Ich muss es mal sagen. Ich wollte ja schon immer ein bisschen mehr erfahren über diese Zeit, über die wir noch nie gesprochen haben bei dir. Weil ich den Vergleich irrsinnig... Ich fand ja immer den Vergleich zum OP, weil alles, was man Entscheidungen so hat, so kondensiert ist oder runtergedampft auf kurze Momente, dass man die Entscheidung da treffen muss. Und über das, was wir machen, Coaching-Tools oder Denkmodelle oder Arten zu reagieren, ist ja im Grunde genommen etwas, was jeder kann. Mhm. Das kann jeder können, wenn er will, sich Bücher liest. Aber im Grunde genommen ist die Rolle eines Coaches einfach Zeit zu sparen und zu sagen, hey, du könntest so kurzfristig und so genauer entscheiden, dass ich einfach den Vergleich in meinem Kopf immer interessant fand. Und deswegen fand ich die Antworten jetzt irrsinnig interessant. Ich fand auch immer schon, wenn man sich Prozesse im Unternehmen anguckt, warum guckt man sich nicht die Formel 1 an, wie die betanken? Was ist da für ein
der
Team?
Der Boxenstopp, ne?
Also so Teams, die unter Stress sind oder die ein Flugzeug fertig machen am Flughafen. Das sind einfach, da gehen Abläufe vonstatten, die man sich kopieren kann. Und deswegen fand ich das jetzt einfach
total. Gut. Ich meine, Druck zu wirtschaften macht effizienter in der Regel. Und da geht es auch um Zeit. Und wenn ich weniger Zeit habe, dann muss ich meine Strukturen, meine Kommunikation muss ich anders gestalten, damit es sitzt. Und wenn wir uns Zeit nehmen für, und das haben wir das letzte Mal drüber geredet, ne? In langen Meetings und das nicht überdenken, ne, dann verlieren wir an Effizienz und auch an Wirksamkeit. Und ich glaube einfach, dieser Druck, der dahinter ist, der macht es besser. Vielleicht muss man den Druck sich mal manchmal selber machen. So, Butter bei die Fische. Ja. Was nimmst du mit?
Ich nehme eine ganze Menge mit. Also ich nehme mit, dass erstmal eine ganze Menge über dich. Jetzt hast du heute viel gesprochen, das finde ich ziemlich gut. Da ich so ein bisschen
wissen die Leute aber ganz schön viel.
Ja, das ist gut, das ist gut.
Ich bin eigentlich nicht so mitteilungsfreudig.
Ja, aber das ist auch mal ganz gut und es ist auch für mich gut. Ganz egoistisch finde ich das ganz gut. ich mag deine Definition und deine Form, den Begriff Alpha-Tiere zu füllen und zu beleben und zu definieren. Ich nehme auch mit, dass die Entscheidungsgewalt, die in so einem OP herrschen muss, wenn man die übertragen kann auf Führungsteams, dass das ein Riesenvorteil sein kann. Dass man lernen kann, kurz und knapp Dinge zu sagen, zu wiederholen, sodass sie besser werden. Auch, dass ein Team, was neu zusammengewürfelt wird, immer wieder funktionieren kann, indem man sich Sachen und Regeln gegenseitig schnell nochmal bestätigt und sagt, hey, so, das ist mein Kopf ist da, wo ist deiner? Warum hast du das gemacht? Ich habe das so gemacht. Okay, alles klar. Das ist schon, gute Sache.
Cool, das ist eine Menge.
Ja, ne?
Ja, total.
Und wie war das für dich?
Selbst wenn diesen Podcast wirklich kein Mensch hört, für mich hat das mehr Wert.
Ja.
Ich nehme mit, und zwar, du hast mich mal wieder gecoacht. Und im Reden ist mir erstmal aufgefallen, Peer-Coaching ist eine Attitude, die man im Alltag mitbringt, im Miteinander. Erstmal. Also dieses zwischendurch mal ein Feedback geben, Reality-Check, einen Spiegel vorhalten oder was einfordern. Ich glaube, das ist für mich eine Erkenntnis, das möchte ich irgendwie mehr umsetzen. Das ist cool. Ich hatte auch zwei.
Ich will mal eine Vermutung äußern. Wahrscheinlich ist in deinem Kopf eine ganze Menge los jetzt, oder? Und man das versucht zu sortieren. Und so, oh, jetzt hat einer diese Kiste aufgemacht. Und ich war aber noch gar nicht fertig.
Genau, da erwischst du mich genau am richtigen Punkt. Ich bin ja jemand, der extrem analytisch ist. Und wenn du mein Mind-Palace öffnest, dann ist da viel los. Und ich glaube auch, ich brauche immer ein bisschen Zeit, um das jetzt auch zu reflektieren. Ich glaube aber, das wollte ich sagen, das mit dem Alpha-Tier, das kam bei mir auch im Reden. Das war mir nie so klar. Das kam so auf die bewusste Ebene. Mich hat das auch noch nie jemand gefragt. Vielleicht hat es mich auch noch nie jemand getraut zu fragen. Ja, und ich glaube, das ist eine gute Beschreibung. Und vielleicht auch den Schrecken aus diesem Wort Alpha-Tier zu nehmen.
Das ist ein gutes Wort, ne?
Ja, das ist ein blödes Wort, ne? Eigentlich. Alpha klingt halt irgendwie Nase vorn und stimmt schon, ne? Aber ich denke, man kann das ja auch neu fühlen für sich. Und das war für mich ein ganz interessanter Vergleich.
Ja.
Ja, genau.
Sehe ich auch so.
So, dann.
Sehr schön.